This is Headline.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zur nächsten Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens freier Redakteur, Journalist und natürlich Wrestling-Kenner und Wrestling-Enthusiast. Und ich hatte diese Woche ja die große Ehre, wie ja vielleicht einige auf unserer Website headlock.de gesehen haben, hatte ich die große Ehre mit Paul Heyman, ECW-Begründer und natürlich Anwalt von Brock Lesnar, ein kleines Interview zu führen in einer großen Telefonkonferenz mit ganz vielen internationalen Kollegen. Und passend dazu dachten wir uns, packen wir das doch einfach mal so ein bisschen in Podcast-Format und setzen diese Woche den Fokus auf Brock Lesnar. Und natürlich bin ich dazu auch nicht alleine, sondern ich habe wie immer zwei gut aussehende und kompetente Gäste mit in der Leitung.
Schon gelogen.
Da wäre zum einen der Christian. Guten Morgen und stell dich doch mal ganz kurz vor, du bist nämlich zum ersten Mal dabei.
Ja, moin moin. Ich wollte eigentlich schon öfters dabei sein, aber das hat nie so ganz gepasst. Bin der Chris, arbeite als Redakteur bei der Play 4 und PC Games. Bin auch schon seit Ewigkeiten Wrestling-Fan, auch so ein bisschen UFC-Fan und von daher passt das Thema schon ganz gut, denke ich mal. Und bei dem Interview war ich übrigens auch dabei und wurde direkt von Paul Heyman für meine Frage angemault.
Da kommen wir gleich noch zu. Also Paul Heyman ist ja immer ein Garant für lustige Sprüche, gerade wenn mal irgendwie was nicht so läuft, wie ihm das in den Kram passt. Aber der zweite Kollege, der hier noch mit am Podcast-Pult sitzt, das ist der Flo. Den kennen ja einige schon, der war ja, der wohnt ja quasi beim Podcast.
Ja, guten Morgen.
Moin.
Ich wohne jetzt hier.
Genau, du bist ja eingezogen. Du lebst hier unter meinem Schreibtisch oder so.
Oh, nein.
Wollt ihr beide lieber alleine sein?
Ihr habt schlimmes Gedankengut.
Nein.
Ja, Chris, du hast jetzt diese Woche das erste Mal das Vergnügen, mit Paul Heyman so ein bisschen zu plaudern. Wir hatten ja so, jeder hatte ja so zwei, drei Fragen. Wie war dein Eindruck von dem Anwalt Brock Lesners?
Er ist halt die ganze Zeit in seiner TV-Rolle geblieben, ne? Das war schon eher ein Kayfabe-Interview. Aber das war ganz lustig. Ich habe, muss ich ja zugeben, eigentlich extra so eine etwas provokante Frage gewählt, weil ich schon irgendwie gehofft habe, dass er so ein bisschen dann mal losmosert. Ja, ich habe ihn halt gefragt, wo Brock als diese unbesiegbare Bestie dargestellt wird bei der WWE, ob dieses Gimmick auch noch Bestand halten kann, wenn Brock verlieren sollte. Was er nicht ganz so lustig fand.
Ja, er ist da sehr auf der Seite des seines Klienten, wie er immer so schön sagt. Ja. Ja, also das habe ich auch, ich hatte ihn ja bei WrestleMania, da hatte ich ihn ja tatsächlich 10 Minuten mit noch einem Kollegen, wo man dann so ein bisschen eingehender plaudern kann. Und das war aber eigentlich nur eine Promo. Es war echt so eine 10-Minuten-Promo von Paul Heyman über Brock Lesnar. Und da kommst du auch nicht mehr mit. Jetzt, bei diesem Interview, da habe ich es ja tatsächlich geschafft, dass ich offensichtlich diese, man muss das vielleicht so ein bisschen erklären, bei dieser Telefonkonferenz muss man sich quasi per Tastendruck eine Nummer ziehen, damit man aufgerufen wird und seine Frage stellen darf. Und aus irgendwelchen dubiosen Gründen hat das anscheinend bei mir nicht funktioniert. Das heißt, ich hing dann so eine Dreiviertelstunde in der Leitung und habe gehört, wie halt ein Kollege nach dem anderen seine Frage stellen durfte. Und einmal kam dann nochmal der Aufruf, wir erinnern noch einmal daran, dass ihr bitte, ich glaube Sternchen 1 war es, drücken müsst, damit ihr eine Frage stellen könnt. Und ich so, hä, habe ich doch gemacht eigentlich? Und drück halt dann da drauf und dann macht's halt piep, piep. Und da war ich dran und habe dann auch gleich gesagt, so, oh, sieht so aus, als wäre ich derjenige gewesen, der abgefuckt hat. Und darauf hat dann der gute Paul auch gleich Bezug genommen, weil wir hatten diese Frage zu Roman Reigns und er hat gesagt, Roman Reigns hat das einzig Richtige gemacht. Er hat nämlich gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich werde es nie wieder tun. Und das hat dann auch Paul Heyman gleich auf mich übertragen und meint so, no, respect to you, sir. Diesen Fehler hast du halt einmal gemacht und wirst ihn nie wieder machen. Und ich finde das gut, dass du das so gesagt hast. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass Paul Heyman mir den Respekt zollt. Übrigens wollte ich nur mal so erwähnt haben, weil bei WrestleMania war er schon köstlich darüber amüsiert, darüber, dass ich bei ihm immer zuerst an Paul E. Dangerously denke. Ich fand diese Rolle damals absolut fantastisch, wo er die Dangerous Alliance bei WCW angeführt hat. Und da hat er auch gesagt, oh, schon seit so lange bist du schon dabei. Mein Respekt für dich und so. Also
er ist halt, muss schon sagen, du bist der Roman Reigns der Wrestling-Podcast-Welt.
Ja. Ich nehme mal keine Fatburner. Also da das sieht man beim Bauch nicht an zumindest.
Ja, aber du legst du dich ins Solarium.
Genau das. Naja, aber kommen wir doch einfach mal zum eigentlichen Thema. Das ist ja nicht Paul Heyman, sondern es ist ja sein Klient Brock Lesnar, der ja bekanntermaßen jetzt zurück in den Octagon steigt bei UFC 200 und dort gegen Mark Hunt antritt. Sprich, es ist jetzt ein aktueller Wrestling-Superstar, einer der größten aktuell überhaupt, der jetzt bei UFC in Octagon steigt und dann im August, am 21. August, beim SummerSlam für WWE antritt. Das ist ja absolut skurril und darum hatten sich ja auch eigentlich diese Interviews mit Paul Heyman gedreht. Und ich frag mal den Flo hier als alten Kampfsportkenner, wie siehst du denn die Chancen von Brock Lesnar gegen Mark Hunt?
Ah, da müssten wir jetzt ein bisschen ausholen. Also man muss erstmal auf den Blick, also das Erste, was man machen muss, ist halt der Blick aufs Alter. Und die Sache ist ja die, dass Brock Lesnar jetzt 38 Jahre alt mittlerweile ist. Das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb er nicht mehr bei der UFC Haupt unterschrieben hat. Wir erinnern uns, als er noch den Titel hatte, stand er ja kurz davor, das Unternehmen bei der WWE zu verlassen. Und dann hat er aber, glaube ich, in Absprache mit seiner Familie gesagt, naja, ist wohl besser so, wenn ich mich nicht mehr verprügeln lasse und gehe dafür lieber für Vince in den Ring und kassiere erstmal richtig ordentlich dafür ab. So, und sein Gegner, Mark Hunt, ist ja auch mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, 42 Jahre alt, also zwei echt gestandene Männer. Und wenn man einen Blick auf die Card gibt, oder nicht auf die Card, auf ihre... ihre Vergangenheit, kann man eigentlich schon sagen, dass ich persönlich Mark Hunt deutlich im Vorteil sehe, weil Brock Lesnar hatte zwar in seiner Vergangenheit, also als er im College noch war, hat er über 111 Wrestling-Kämpfe gemacht, aber Wrestling ist ja eher weniger mit Schlagen, mit Treten, das ist ja reiner Bodenkampf, ohne Pound, also im Endeffekt nur Ground, und hat da zwar einen Rekord von 106 Siegen zu 5 Niederlagen und 0 Unentschieden. Aber wenn man so guckt, dass Mark Hunt in seiner Vergangenheit 25 K1-Kämpfe gemacht hat, 18 MMA-Kämpfe, davon 8 bei Pride, 3 Independent-Veranstaltungen und 7 UFC-Fights und er bei der UFC einen 4-2-1 Stats hat, muss man eigentlich sagen, okay, Mark Hunt ist einfach die ganze Zeit dabei geblieben. Brock Lesnar hat seinen letzten Kampf 2011 gemacht, Mark Hunt hat seinen letzten Kampf bei der UFC 2013 bestritten und gerade auf dessen oder auf Basis dessen sehe ich eigentlich wirklich den Vorteil bei Hunt. Vom Kämpferischen her sind eigentlich beide relativ gleich. Also beide sind Striker, muss man sagen. Also gehen halt wirklich sehr stark in den Clinch, wobei Brock Lesnar eher auf den Boden sich fokussiert, während Mark Hunt sehr stark im Standing ist oder im Stehen mit wie sagt man, auf dem Englischen wäre es Throwing Punches. Also er ist ziemlich gut, was seine Koordination. Bitte?
Was halt Schläge angeht. Und
genau.
So. Also man muss ja ganz klar sagen, Mark Hunt hat einfach diese One-Hit-Knockout-Power. Also wenn der wirklich mal durchkommt, so hat er ja zum Beispiel, es gibt ja diesen legendären Knockout gegen Stefan Struve, gegen Holländer, diesen 2 Meter großen Hünen, den er dann ja auch wirklich mit einem Schlag einfach niedergestreckt und gefällt hat. Also der hat einfach Kraft. Aber andererseits, das haben halt beide. Ne? Also ich glaube auch, dass ein Brock Lesnar, wenn der eben mal gut durchkommt, dass der auch durchaus Mark Hunt mit ein oder zwei Schlägen fällen kann. Also Chris, wie siehst du das? Wie siehst du da den Vorteil von irgendeinem? Oder siehst du es auch eher ausgeglichen?
Also ich sehe auch Mark Hunt eigentlich vorne, weil er einfach die ganzen Jahre das durchtrainiert hat und Brock jetzt nach dieser langen Pause erstmal wieder das Trainingscamp machen musste und was nicht alles. Aber also ich habe Brock Lesnar in der UFC eigentlich nie groß als Striker gesehen. Ich fand sein Stand-up eigentlich immer recht schwach. Und habe seine Vorteile eigentlich immer daran gesehen, wenn er die Gegner zu Boden bringen konnte und dann zum Ground and Pound ansetzen oder eben in Aufgabegriffe. Also sein Stand-up fand ich jetzt nie so berauschend. Von daher würde ich schon sagen, dass Mark Hunt da einen Vorteil hat und Brock ihn sehr, sehr schnell zu Boden bringen sollte. Was aber auch nicht so einfach wird, weil Mark Hunt eben eine herausragende Takedown-Defense hat.
Absolut.
Was ich aber noch fragen wollte, Florian, du sagtest vorhin, Brock hat sich dazu entschieden, lieber zur WWE zu gehen. Mhm. Ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass Brock hauptsächlich aufgehört hatte, eben weil er immer noch an dieser schweren Krankheit genagt hat, dieser, ich weiß nicht, wie es heißt, Diverkulitis oder irgendwas.
Diverticulitis heißt
das. Ja, genau, okay. Genau. Wo sich quasi dieses Loch in den Magen gefressen hat oder was das auch immer war.
Ja, da bilden sich irgendwelche Ausstülpungen im Darm und die können dann eben platzen und dann läuft sozusagen die ganze Suppe, was halt so im Darm ist, läuft dann quasi in deinen Bauchraum und führt halt zu weiteren Entzündungen. Und das hat man ja auch gerade in den letzten Kämpfen von Brock Lesnar ja auch bei UFC, da war er ja wirklich schwer angeschlagen. Das hat man ihm auch angesehen. Ich glaube zum Beispiel auch, also er hat ja seinen letzten UFC-Kampf gegen Alistair Overeem bestritten und ist ja dadurch Knee-Strikes niedergestreckt worden im Prinzip. Und ich glaube auch, dass diese Knee-Strikes noch viel, viel effektiver gegen ihn waren, weil sein Körper eben angeschlagen war zu dem Zeitpunkt. Ihm wurde ja auch ein Teil des Darms entfernt. Das muss man auch mal sich wegtun. Also ihm wurde ja ein ganzes Stück vom Darm einfach entnommen, weil der eben zerfressen war und so. Also es ist auch die Frage natürlich. Also er musste eben eine Pause beim MMA einlegen, was ja auch absolut Sinn macht bei seiner gesundheitlichen Verfassung damals. Ich frage mich halt, ob die Gesundheit so darunter gelitten hat, dass er jetzt heutzutage auch nicht ganz fit ist, weil es ist ja eine ganz andere Art von Belastung, ob du einen MMA-Kampf machst oder ob du einen Wrestling-Kampf machst. Ne? Also klar, du kassierst du bei beiden Schläge, aber wenn man sich jetzt die letzten Kämpfe von Brock Lesnar anschaut, da hat er jetzt ja auch nicht so mega viel eingesteckt. Also.
Nee, klar. Aber gut, Paul Heyman meinte jetzt in dem Interview, dass Brock zum ersten Mal in seinem Leben wirklich 100%, ja, hundertprozentig gesund ist, dass er immer sonst irgendwelche Kleinigkeiten hatte oder eben diese Krankheit da.
Okay.
Und ja,
Andreas, das muss er aber
mal
auch
sehen.
sagen, oder?
Ja, klar, schon. Es
Ja,
ist sein Job,
schon.
ihn zu hypen, aber ich glaube, wenn es da irgendwelche Bedenken gäbe, dann hätte die WWE ihm auch keine Freigabe dafür gegeben, denn die werden ja immer wieder getestet, wie fit sie sind und alles. Und wenn da irgendwas nicht so im grünen Bereich wäre, glaube ich, hätten sie gesagt, Brock, nee, lass es sein. Wir wollen dich noch so 2, 3 Jahre in unserer Liga haben. Das ist es nicht wert.
Ist halt auch das große Zugpferd von WWE momentan. Also der ist ja immer so ein bisschen dieses, sagst du immer schon, dieses Blind Horse, was halt da irgendwie, das wird halt reingeschmissen, aber es ist direkt immer, du hast direkt immer das Gefühl, das ist halt was Besonderes, wenn Brock Lesnar auftaucht. Und wie du schon gesagt hast, wenn der jetzt da kaputt gekloppt würde, also das Schlimmste, was ja im Prinzip passieren kann, ist, Brock Lesnar geht in der ersten Runde K.O. durch den Schlag und zieht sich eine Gehirnerschütterung zu und auf einmal kann er nicht für SummerSlam antreten. Das wäre ja der Super-GAU für WWE. Das kann natürlich alles passieren. Deswegen, ich bin da auch sehr gespannt, was da passieren wird. Also, das ist schon ein Wagnis, auch von WWE, das irgendwie einzugehen. Und es wurde ja ein bisschen damit begründet, dass ja es eine Art, ja, weitere Zusammenarbeit zwischen WWE und UFC geben soll und im Gegenzug halt eben ein UFC-Athlet bei WWE irgendwie auftreten sollte. Also, es ist natürlich ein Geschäft für beide Marken und ich bin auch der Meinung, dass es beiden Marken gut tut. Ich meine, UFC geht es aktuell auch nicht so gut. Die haben auch mit sinkenden Buy-Rates zu kämpfen. WWE auf der anderen Seite braucht auch die Aufmerksamkeit, gerade bei einer erwachsenen Zielgruppe, die sie ja irgendwie nicht mehr erreichen. Insofern ist diese Zusammenarbeit natürlich sinnvoll, aber auch mit jeder Menge Risiken behaftet.
Absolut. Ich sehe das ganz genauso tatsächlich. Eigentlich sehe ich das ja auf Seiten von der UFC oder für die WWE eher riskant als irgendwie. Klar, es mag zwar erfolgreich oder es kann erfolgreich werden, aber ich finde halt, wenn du zum Beispiel deine Athleten wirklich jetzt in den Ring schickst, ganz ehrlich, ich gehe zum Beispiel auch davon aus, dass CM Punk komplett kaputt gemacht wird, weil, ja gut, bei Brock ist es was anderes, der hat ja seine MMA-Vergangenheit, aber wenn du halt wirklich einfach die Leute da in den UFC-Ring schickst, da hast du mehr zu verlieren, als dass du im Endeffekt gewinnen kannst, weil beim MMA werden die Leute kaputt gemacht. Der Kampfsport ist darauf ausgelegt, dass sich die Leute kaputt hauen. Und bei Wrestling ist das halt im Endeffekt immer noch Entertainment. Das sehe ich halt echt ein bisschen kritisch so. Weil das, was du gesagt hast, das habe ich echt so ein bisschen Schiss vor, dass halt wirklich Lesnar einfach komplett kaputt gemacht wird. Und dann ist eigentlich auch so ein bisschen dieser Spirit von der Unantastbare, Unbesiegbare so ein bisschen weg. Weil dann kannst du zwar coole Promos drauf cutten, ja, okay, komm, du hast verloren, du bist doch gar nichts mehr. Aber für das Ansehen von Lesnar ist es halt echt nichts.
Ja, und eigentlich können die WWE sich das nicht erlauben, dann auf einmal diesen Cut zu machen und zu sagen, ja, du hast verloren, du kriegst nichts mehr hin, so stark wie er vorher dargestellt wurde, das wird alles irgendwie nicht zusammengehen. Ist schon auf jeden Fall ein Risiko. Andererseits, wenn er jetzt wirklich wieder trainiert hat wie ein Irrer, und das hat er ja wahrscheinlich, und er sollte gewinnen oder zumindest irgendwie einen richtig guten Fight abliefern, der nur in die Decision geht oder sowas und da verlieren, dann ist er immer noch unantastbar in der WWE. Und sie scheinen sich da irgendwie alle sehr sicher zu sein, dass Brock gut aussehen wird. Von daher,
Ja, ich fand es halt auch
Nachwart.
überraschend, dass Brock halt eben kein Fallobst auch so serviert bekommt, sondern echt auch einen erfahrenen Gegner. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Also man hätte auch einfach sagen können, komm, hier kriegst du irgendeinen Neuling oder sonst irgendwas, einfach nur damit halt die Attraction da ist.
Ja.
Und dass Brock Lesnar antritt, aber wir gehen da möglichst wenig Risiko ein. Ne? Aber das Mark Hunt ist ja durchaus eine Nummer, um es mal so zu sagen.
Worauf wir uns aber trotzdem einstellen können, ist, dass die zweite Runde wahrscheinlich wesentlich langsamer ablaufen wird als die erste. Das ist mir bei beiden aufgefallen. Ich habe mir ein paar Kämpfe mal angeguckt, hauptsächlich von Mark Hunt, weil er wesentlich mehr halt einfach bestritten hat. Und bei den späteren oder halt bei den jetzt von unserem Standpunkt aus gesehen, die relativ nahen Kämpfe, da merkt man halt echt, dass die zweite, dritte Runde meistens relativ langsam werden. Also wenn Lesnar hat er eigentlich persönlich bei den Kämpfen, die ich jetzt gesehen habe, einen Geschwindigkeitsvorteil, sehe ich so ein bisschen. Der ist relativ schnell tatsächlich für seine Masse. Das hat man beispielsweise beim Kampf gegen wie heißt er denn?
Heath Herring vielleicht?
Ja, genau, Heath Herring, da ist er ja, da hat er einen Ausfall gemacht, der hat echt ordentlich gesetzt und der Typ hat halt einfach mal einen Überschlag gemacht. Das war ein ziemlich guter Kampf, aber man muss halt dazu sagen, okay, der hat auch 2008 stattgefunden, also liegen halt auch mal 8 Jahre dazwischen.
Mhm. Brock Lesnar ist aber auch einfach so athletisch unfassbar. Also der ist ja auch wirklich, also da, der ist ja auch ein Freak, was das angeht. Ne? Also der hat ja, was du gerade gesagt hast, für seine Masse, die er mitbringt, ist ja unfassbar schnell. Das zeigt er ja im WWE-Ring ja heutzutage relativ selten, aber ich glaube halt schon, dass das noch in ihm steckt. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
Nee, das passt genau. Also ich habe halt noch geguckt, dass zum Beispiel das Interessante ist ja, er ist ja der jüngste WWE-Champion.
Ja.
Bis heute. Und lustigerweise, das finde ich immer noch ganz amüsant, er hat ja seinen ersten UFC-Heavyweight-Champion-Titel, hat er ja gewonnen gegen Randy Couture.
Genau.
Das war in UFC 91. Und warum das, glaube ich, auch ganz interessant wird, warum er bei der UFC 200 antritt, weil der ja schon auch in der UFC 100 gekämpft hat. Und damals tatsächlich gegen, wen hat er denn gewonnen?
Was, gegen Frank Mir?
Ja, genau, Frank Mir, genau, hat gegen Frank Mir gewonnen.
Das war der Rückkampf, ne? Sein Debüt gegen Frank Mir hat er ja verloren. Damals, also ziemlich doof, er war eigentlich relativ dominant, aber ist dann halt in den Nibar, glaube ich, reingelaufen, mehr oder weniger. Mhm. Und Rückkampf hat er dann ja ziemlich deutlich gewonnen. Und infolgedessen gab es ja dann auch den...
Stimmt. Gegen mir, das war das, wo sie beide Interims-Champion waren. Ne?
Ja, genau.
Und wo dann Lesnar tatsächlich sozusagen der Heel war, wo er dann erstmal nach dem Sieg aufgestanden ist und erstmal die Finger in die Menge geworfen hat, sozusagen.
Ich fand das so geil. Ich kann mich noch daran erinnern, wo er dann gesagt hat so, ey, ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, dann werde ich mit meiner Frau in die Kiste gehen und dann werde ich ein richtiges Bier trinken und nicht hier so ein Budweiser wie hier von der billigen UFC, weißt du, so in der Richtung. Das war schon damals ziemlich geil. Also er hat sich ja, das war ja ein riesen Aufsehen im Prinzip, was er da erzeugt hat und musste sich ja dann auch im Nachhinein noch bei Budweiser entschuldigen dafür, weil Budweiser offizieller Sponsor von UFC damals gewesen ist. Ich fand das fantastisch. Man muss natürlich zum Titelgewinn von Lesnar sagen, dass Randy Couture damals schon weit über seinen Zenit hinaus war. Er hat ja so ein bisschen zufällig damals den UFC-Titel dann doch noch gewonnen irgendwie. So, es war ein toller Moment, aber Randy Couture war halt damals, wie alt war der denn da? Der war doch schon Ende 40, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Habe ich jetzt nicht im Kopf.
47, 48 oder sonst irgendwas um den Dreh. Und der war halt da schon drüber weg. Und da hat Lesnar hatte da genau dieselbe Taktik. Der hat einen guten Schlag gesetzt und das hat Randy Couture auf den Boden gebracht und dann drauf und Ground and Pound und Ende. Also.
Da muss man aber auch sagen, zum Beispiel, was halt bei andererseits auf Mark Hunts Seite ziemlich cool war oder sehr erstaunlich, Wanderlei Silva kennt ihr ja wahrscheinlich.
Ja.
Wanderlei Silva ist ja die Legende oder die Wandellegende im MMA-Bereich. Und Mark Hunt war der Typ, der Wanderlei Silva nach 16 Siegen, einem Unentschieden und einem No-Contest besiegt hat.
Okay, er ist auch ein Streak-Brecher, so wie der Lesnar.
Ja, die beim Lesnar war aber ein bisschen emotionaler. Nee, und Wanderlei Silva ist ja bekannt eigentlich für seine exzellente Technik, muss man einfach mal sagen. Der Typ hat halt bei Pride extrem viel gewonnen. Und ja, aber Mark Hunt zum Thema Championship bei Lesnar. Hunt hat ja tatsächlich ziemlich viele Titel gewonnen. Der war ja im K1, hat ja K1-Kämpfe gemacht, hat ja auch, glaube ich, die World Championship und so gewonnen in dem Verband, wo er angetreten ist. Ja, also so oder so, ich freue mich extrem auf einen spannenden Kampf tatsächlich.
Ja,
trotz ihres Alters sehe ich eigentlich echt, also ich hoffe echt, dass wir einen tollen, spannenden Kampf zu sehen bekommen.
Ja, es ist halt echt eine Attraktion mal wieder, ne? Also das muss man halt auch sagen. Ich fand ja UFC, ich muss ehrlich sagen, dass ich halt UFC so bis UFC 140, 150 sehr intensiv verfolgt habe, aber irgendwie hat mich das dann auch nicht mehr gecatcht, muss ich sagen. Also es sind auch die Charaktere und die, also die Charaktere nicht, aber die Kämpfe und so, da hat irgendwas gefehlt, dass ich da jetzt jede Woche oder jeden Monat da Geld investiere. Ich weiß auch nicht, also da hat es mich irgendwie verloren, so wie das halt eben bei Wrestling ja auch gerne mal passiert, dass man da so ein bisschen das Interesse dran verliert, aber UFC hat es halt auch nicht geschafft, mich dazu fesseln. Umso mehr bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann da weitergeht. Ne? Also UFC, wie gesagt, läuft ja momentan auch nicht ganz so ideal. Bei Wanderlei Silva fällt mir übrigens gerade noch ein, den habe ich ja tatsächlich mal, ich war ja mal in der Köln Arena und habe mir das da live angeschaut. Bei UFC 99 war das damals und da war der Main Event nämlich Wanderlei Silva gegen, wie heißt der, Franklin, wie heißt der Vornamen?
Ach Gott.
Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, da habe ich ihn halt live gesehen. Und bei Wanderlei Silva hat man halt eben, finde ich aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt an ihn denke, ist zum einen natürlich klar die grandiose Technik, aber zum anderen, Rich Franklin heißt er so.
Rich Franklin.
Ja. Jetzt habe ich es wieder.
Genau, der mit den pinken Shorts, ne?
Genau, fantastischer Athlet. Es war einer meiner All-Time-Favorites damals. Ein großartiger Techniker und im Wrestling würde man sagen, ein Ring-General, also jemand, der wirklich den Kampf geführt hat. Und lustig ist ja eigentlich, dass der ausgebildete Lehrer war. Das fand ich auch noch sehr sympathisch. Bei Wanderlei Silva muss ich sagen, dass der ja irgendwie jetzt über die ganzen Jahre dann auch, er hat ja auch dann sehr viel kassiert. Teilweise und auch schlimme Gesichtsverletzungen und so davon.
Oh ja.
Und der sieht ja auch mittlerweile so ein bisschen aus wie Mickey Rourke irgendwie, was die Gesichts-OPs angeht. Also es ist schon ein bisschen schrecklich, aber das mal jetzt mal dahingestellt. Sollen wir vielleicht noch so ein bisschen über Brock Lesnar selber reden? Also er hat ja 2002 sein Debüt bei WWE gemacht, hat davor, wie der Flo gerade ja schon gesagt hat, eine sehr erfolgreiche Ringerkarriere gemacht. Fun Fact am Rande, was ich irgendwie gelesen habe während der Recherchen, dass Brock Lesnar ist farbenblind.
Ja.
Hab ich das auch gelesen, aber ich wusste das gar nicht. Und weil er farbenblind war, konnte er in der National Guard, also in der Armee, nicht irgendwie mit schwerem Gerät und mit Explosivstoffen rumhantieren, was ja auch doof ist, ne? Wenn du Rot und Grün nicht unterscheiden kannst, wird das mit den Drähten ein bisschen schwierig. Und deswegen hat er Bürojob bekommen, worauf er dann aber keinen Bock hatte irgendwie und dann obendrein noch durch einen, also bei Wikipedia steht, bei einem Typing-Test durchgefallen ist. Das heißt, Brock Lesnar kann nicht nur Rot und Grün nicht auseinanderhalten, er kann auch nicht tippen. Oh Gott. Das ist so ein bisschen traurig.
Das passt aber irgendwie so ein bisschen zu ihm. Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht sehen. Gut, verklopfe ich halt Menschen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Klischee des weißen Gorillas wieder bestätigt.
Oliver Kahn freut sich über Gesellschaft.
Absolut, ja, und es, diese Sache mit der Armee passt ja auch, wenn man jetzt aus heutiger Sicht mal so ein bisschen zurückblickt, passt ja auch zu seiner Einstellung, die er auch immer wieder offen propagiert. Ne? Also er ist ja ein sehr konservativer Mensch, also was politische Ansichten, aber auch vor allem was auch Waffengesetze angeht. Also ich erinnere mich an den Stone Cold Podcast, wo er mit Stone Cold ja erstmal gefühlte 10 Minuten darüber schwadroniert, welche Gewehre er am liebsten für welche Tiere benutzt und all so absurdes Zeug. Es gibt, ich muss das mal schauen, also es gibt echt ein Video bei YouTube, wo er da mit so einer riesen Kanone, also es sieht halt wirklich aus wie so ein riesen Flakgeschütz auf irgendwelche Erdhörnchen bei sich auf der Ranch schießt, ne? Und da sitzt er dann da und ballert diese Viecher weg und die fliegen halt bei jedem Schuss durch die Luft.
Das ist echt abartig.
Also das ist halt schon... Ja, er ist, glaube ich, echt der Mensch, den er da vorgibt. Ne? Also er spielt das, glaube ich, wirklich nicht nur, sondern er ist halt, glaube ich, echt ein Einzelgänger. Er sagt ja auch immer, er mag keine Menschen um sich herum und er mag nur ganz wenige Leute tatsächlich. Er ist das halt schon so ein bisschen eingebrödelt. Aber er ist halt eben, um da wieder zum sportlichen Aspekt zu kommen, er ist halt ein echter Freak. Ne? Also ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an das Debüt von Brock Lesnar 2002 bei WWE erinnern?
Also ich muss ja dazu sagen, dass ich relativ spät bei der WWE eingestiegen bin. Also halt im Wrestling allgemein. Das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe, das war oder gesehen habe, war, als er sein Shooting Star Press gegen Kurt Angle angesetzt hat, glaube ich.
Das kam ja später, das war ja WrestleMania 19, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Ja, ich meine, das war das allererste Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Oh, Chris, kannst du dich dran erinnern? Bist du da, sonst erzähl ich das?
Ich weiß nicht, war das Debüt beim King of the Ring?
Nee, das war vorher.
Ich kann mich nämlich nur noch dran erinnern, also das war so das erste Mal, dass ich ihn wirklich mitbekommen habe, wie er beide Hardys verprügelt hat.
Genau, das war quasi die Geschichte, genau, ja.
Okay, und King of the Ring, hat er dann nicht irgendwie das Finale gegen RVD gewonnen oder wer war das? Ich weiß es nicht mehr genau.
Nee, also er hat halt eben bei Raw nach WrestleMania 2018, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat er sein Debüt gefeiert und hat da halt eben angefangen, Undercarder zu verhauen, also Al Snow und Maven und all solche Leute, und hat dann relativ schnell eine Fehde mit den Hardys angefangen. Und da hat man ja irgendwie gedacht, so, ne, so 2-gegen-1 Fehde, das ist irgendwie merkwürdig, aber Brock Lesnar hat ja so eine unglaubliche Aggressivität an den Tag gelegt. Man muss ja überlegen, das war halt dann eben 2002, da war der gerade mal 25, ne? oder noch ein bisschen jünger. Also das war halt schon unfassbar, wie er halt da eingeschlagen hat. Hat dann gegen die Hardys gefädet und ist halt dann, da kommen wir dann auf den nächsten Punkt, dann ist er ja eben King of the Ring gegangen und hat dann den King of the Ring einfach mal so gewonnen und infolgedessen auch gleich den Champion-Titelkampf beim SummerSlam erhalten dadurch. Und das war im Prinzip ein sehr kometenhafter Aufstieg. Also ich habe auch noch gelesen, dass er bis heute einer der Leute ist, die am schnellsten zu einem WWE-Title gekommen sind. Irgendwie, bin mir nicht 100% sicher. Ich meine, es waren 121 Tage nach Debüt hatte er im Prinzip den Titel. Und der Einzige, der schneller war, war wohl Ric Flair mit ein paar weniger Tagen.
Ja, also, okay, das war ja noch eine ganz andere Zeit.
Genau, also aber in der Moderne ist es halt, wenn man jetzt mal die Ladies Division mal außen vor lässt, irgendwie Paige hat ja quasi an ihrem Debütabend irgendwie den Titel gewonnen, aber bei dem großen Titel war es halt wirklich so, dass er da absoluter Vorreiter war. Und das war halt ja wirklich so diese Next Big Thing Era, die er damals ja eingeläutet hat, und natürlich diese Ruthless Aggression Geschichte, die da mit aufgekommen ist. Da hat er dann ganz klar einfach einen neues Zeitalter bei WWE auch eingeläutet. Der hat ja The Rock abgelöst.
Ja, obwohl es hat ja nicht so ganz geklappt, ne? Es sollte ein neues Zeitalter mit ihm eingeläutet werden, aber er ist ja auch viel zu schnell abgehauen, um da dann wirklich in diese Führungsrolle reinzuwachsen. Da musste man sich ja doch noch ein bisschen gedulden, bis dann Cena quasi das übernommen hat.
Ne? Das stimmt, er hat ja schon eine sehr dominante Rolle einfach immer in den Shows gespielt und wann immer er irgendwie dabei war, also er hat auch den Undertaker ja klar im Hell in a Cell dann infolgedessen besiegt, er hatte diese unfassbare Fehde auch mit Kurt Angle, die er dann unter anderem auch bei dem, was Flo gerade angesprochen hat, bei dem Kampf bei WrestleMania 19 kulminiert ist, was ja auch so eine besondere WrestleMania war. Also wenn man sich die mal anschaut, ich setze sie so ein bisschen mit WrestleMania 30 gleich. Es gibt in dem DVD-Set damals, gab es halt eine tolle Zusatz-DVD, die halt so ein bisschen wie heute diese Breaking Ground-Geschichte so ein bisschen Backstage gegangen ist. Und da hast du auch mal diese ganzen Schicksale mitbekommen, die halt da passiert sind. Also Steve Austin ist ja bei WrestleMania 19 gegen The Rock angetreten und ist am Tag vorher ja noch zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dann hast du diese Geschichte mit Lesnar, der seine Shooting Star Press springt, die er anscheinend ja gar nicht springen wollte. Das wurde ihm ja nur so, ne? Das war wohl eine Aktion, die hat er ja früher bei Ohio Wrestling immer wieder gezeigt, also bei dem damaligen Developmental. Boah, ich werde dieses Wort nie vernünftig im Podcast zurande kriegen. Ich habe das schon so oft gesagt.
Du kannst es schaffen.
Ja, wenn wir noch oft genug über alte Wrestler reden, schaffe ich das. Ey. Nee, aber die hat er halt damals oft gesprungen, aber da hat es halt irgendwie nicht geklappt. Und man sieht auch, wenn man sich das heute nochmal anschaut, wie unsicher er halt eben da auf dem Seil wirkt und einfach diesen Moment des Absprungs nicht richtig kriegt. Da muss das Finale ja so ein bisschen improvisiert werden.
Das ist übrigens sehr interessant. Er wurde nach dem Match gefragt, wie es ihm denn so geht, und er wusste irgendwie nicht, wo er ist. Wusste nicht, wo er sich befindet. Also der ist halt echt mit dem Kopf einmal auf die Matte geknallt.
Ist einfach mal senkrecht hat er sich da halt in die Matte gebohrt. Und da muss man einfach sagen, wenn er, glaube ich, nicht diesen Ringer-Background gehabt hätte und diesen extreme Nackenmuskulatur, ich glaube, der hätte noch viel, viel Schlimmeres passieren können.
Absolut,
damals, ja, auf jeden Fall. Gewesen ist. Gleichzeitig macht aber Lesnar ja auch, kam da so im Nachhinein raus, ja auch diesen Unfall und auch die folgenden Geschichten, die er dann da gemacht hat, ja auch mit dafür verantwortlich, dass er dann ja in den Folgejahren ja im Prinzip in Alkohol- und Drogensucht so ein bisschen abgedriftet ist. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen? Irgendwie habt ihr das, was er da für Probleme gehabt hat in den Folgejahren?
Ist mir tatsächlich nicht geläufig.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Also er hat tatsächlich geschrieben, ich habe das tatsächlich, bei Wikipedia steht tatsächlich drin, dass er wohl über längere Zeit eben Painkiller süchtig war, also Schmerztabletten, und auch ein großes Alkoholproblem gehabt hat. Also er hat wohl in seiner Biografie auch geschrieben, dass er zu Hochzeiten wohl eine Flasche Wodka am Tag getrunken hätte.
Heiliger.
Um halt eben den Schmerz zu unterdrücken. Also er hat wohl kontinuierlich Rücken, Nacken und was weiß ich was für Probleme gehabt. Das macht es natürlich dann auch nicht besser und das resultierte dann ja auch, also das war wohl auch einer der Gründe, weshalb er dann letztlich WWE verlassen hat. 2000, 2004, weil WrestleMania 20 hatte er den letzten Kampf gegen Goldberg damals.
Oh Gott.
Und jetzt dürft ihr alle mal ein bisschen vom Leder ziehen. Ihr habt den Kampf ja wahrscheinlich beide gesehen.
Ah ja, leider.
Der sollte eigentlich ziemlich geil werden, aber dadurch, dass von vornherein ja schon klar war, dass beide die Promotion verlassen werden, hat man das halt auch in der Reaktion von den Fans gehört. Die haben, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie kein gutes Wort an den beiden ausgelassen.
Ja, aber der Kampf konnte eh nicht geil werden, wenn Goldberg dabei war. Boah, also, diese
Deswegen habe ich dich
Graupe.
eingeladen, weil du Goldberg nicht magst. Deswegen.
Ja, er war halt einfach immer scheiße im Ring, sorry. Also, auch wenn jetzt wieder Leute kommen, ja, der ist Pre-Order-Bonus bei WWE 2K17. Vielleicht kommt ja sein Comeback dann auch wirklich in der WWE. Nee, der war damals schon schlecht und hat Leute verletzt. Und wie soll das heute aussehen mit Jahren des Ringrosts? Ich will den Typen nicht sehen, echt nicht.
Ja, ich war auch nie ein großer Goldberg-Fan. Ich kenne auch diverse Leute, die sich, als er damals seine WCW-Zeit gehabt hat, ja, ihn mega gehypt haben und ihn mega geil fanden. Also da konnte ich es halt noch akzeptieren, aber der WWE-Run von Goldberg war halt komplett für den Arsch, muss man einfach mal so
Ja.
sagen. Also auch, ist das einzige gute Match, an das ich mich erinnern kann, aus der damaligen Zeit, war gegen Jericho damals. Ich glaube, das war bei Vengeance oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Das war wirklich gut, aber da war, glaube ich, auch Jericho dran schuld und nicht Bill Goldberg.
Das glaube ich auch.
Aber ich muss ja sagen, ich war ja bei WrestleMania 20, war ich ja live in der Halle, das habe ich mir damals ja gegönnt, dazu der WrestleMania zu fahren, ganz privat, ich habe
Oh.
es. Ja, bin ich mit Power Wrestling damals hingefahren, mit der Fanreise. Das war sehr lustig. Und das war halt auch unfassbar. Ne? Ich meine, die New Yorker Crowd ist ja ohnehin eher so ein bisschen rough and tough, um es mal so auszudrücken. Extrem unfreundlich. Und die sind da abgegangen. Ich habe noch an dem Abend selber habe ich mit einem Kumpel damals noch per SMS geschrieben. Das ist ja schon ein paar Jährchen her, da gab es noch SMS. Und er hat ja geschrieben, was ist denn das für ein scheiß Kampf und ich kotze und das ist ja überhaupt nichts. Die starren sich die ganze Zeit nur an und rennen gegeneinander. Da habe ich mir was komplett anderes von versprochen. Und ich so, hey, ich werde hier total gut unterhalten, weil ich sehe, wie 15.000 oder 20.000 Leute einfach komplett durchdrehen und die Leute mit den schlimmsten Worten überhaupt beleidigen, die ich halt jemals gehört habe. Also, das war schon ein obskurer Kampf einfach. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, danach ist ja Lesnar gegangen und war dann ja auch erstmal ein bisschen weg vom Fenster, also beziehungsweise ein bisschen ist untertrieben, war eine ganze Zeit lang weg vom Fenster. Hatte dann ja auch so ein bisschen Vertragsprobleme mit WWE und hat ja sogar wie sagt man schon, ein Lawsuit, ein Gerichtsverfahren und eine Klage gegeneinander laufen gehabt. Wer mag da ein bisschen was drüber schwadronieren, was da das Problem war?
Ich glaube, das war doch so. Er hatte seinen Vertrag bis 2010 oder was verlängert. Und ein Jahr später wollte er schon raus, weil er auch keine Lust mehr hatte, auch mit dem ganzen Reisen und so. Hat er ja auch immer gesagt, dass ihm das gehörig gegen den Strich ging. Und ich glaube, das kam dann, als er sich für MMA interessierte, nachdem seine Footballer-Karriere gescheitert war.
Genau, das wollte er ja eigentlich
Da,
nach
genau.
WrestleMania 20 machen, um es nur ganz kurz aufzugreifen. Da hat er dann ja ein Tryout gehabt, war auch bei Minnesota Vikings unter Vertrag, hat es aber dann im Endeffekt nicht ins Team geschafft, also nicht ins erste Team, sondern ihm wurde angeboten, dass er bei der NFL Europe antritt. Und da hat er halt keinen Bock drauf gehabt, was man ja beim Standing von Brock Lesnar halt auch so ein bisschen verstehen kann irgendwie.
Ja.
Aber naja, dann weiter geht's. Und der war noch bei New Japan, war er dann ja,
Ja.
2005 ist er ja.
Ja, aber auch erst später, nach dem Lawsuit.
Ja,
Denn
das.
er hatte ja so eine No-Compete-Klausel für sämtliche anderen Wrestling-Ligen und auch MMA-Ligen in seinem Vertrag. Die musste er ja unterschreiben. Dafür, dass sie eben seinen normalen Arbeitsvertrag ungültig machen, dass sie ihn da rauslassen. Und da hat er dann eben geklagt gegen dieses Dokument, damit er im MMA antreten kann und eben auch bei New Japan dann.
Ja,
Wobei er zuerst ja in Japan, Entschuldigung, wobei er ja zuerst in Japan war, von 2005 bis 2007 und dann halt, glaube ich, mit 2008 zur UFC gegangen ist oder 2007 zur Heroes. Heroes, ja genau, Heroes.
Er hat aber vorher schon angefangen, MMA zu trainieren. Das war wohl sein Ziel, habe ich
jetzt
noch gelesen.
Ja, also er war auf diese Lawsuit-Geschichte ist halt auch echt schwierig, so in Zeit zu fassen, weil das halt alles irgendwie ineinander übergreifend. Ich glaube, er ist auch in Japan teilweise angetreten bei New Japan, obwohl es eigentlich nicht erlaubt gewesen wäre. Aber und dadurch gab es halt dann auch immer wieder Kuddelmuddel zwischen den beiden Parteien. Also es hat alles jetzt nicht unbedingt besser gemacht, weil sich da irgendwie niemand so richtig an die Regeln gehalten hat. Aber Chris, du hast es gerade schon gesagt, also im Prinzip war dieses MMA war eigentlich immer genau das, was er machen wollte, glaube ich, und was er sich auch beweisen wollte. Das ist auch, glaube ich, so eine Eigenschaft, die hat Paul Heyman jetzt auch nochmal diese Woche so ein bisschen rausgestellt in dem Interview, dass Brock Lesnar einfach jemand ist, der sich Dinge beweisen will und der Dinge machen möchte, einfach weil er sehen möchte, ob er das kann. Und da gehörte das Pro-Wrestling halt zum einen, dann der professionelle Football halt zum anderen und dann eben auch das MMA dazu. Und du musst auch mal überlegen, das sind drei professionelle Sportarten, wo der einfach mal Fuß gefasst hat. Da fällt mir echt kein anderer Sportler ein, der das irgendwie so in dem Rahmen geschafft hätte. Also in Europa sowieso nicht, aber auch in den USA, glaube ich, jemand, der diese Rollen gespielt hätte. Also Goldberg hat es ja auch nicht gerade, Bobby Lashley wäre vielleicht noch irgendwie so ein Kandidat gewesen, der auch im MMA aktiv gewesen ist. Aber
Wer bei TNA landet, ist sowieso nicht mehr relevant.
Naja, also Kurt Angle finde ich immer noch gut.
Oh.
Kurt Angle, ich hab irgendwann ein bisschen Angst, dass mit Kurt Angle mal ein ganz trauriges Ende nimmt. Also,
so wie The Wrestler. So geht's mir auch.
So wie im Film The Wrestler.
Ja,
also ich stehe dann letztes Mal auf den Ringseilen und dann Ablende.
Es ist ja so wirklich. Also Angle ist halt auch jemand, der ja selbst bis ins hohe Alter, also hohe Alter ist ja übertrieben, aber der ja bis zuletzt immer noch einfach viel genommen hat. Und wir kennen seine Geschichte mit Nackenverletzungen und mit Drogen und auch mit irgendwelchen anderen Geschichten. Also ne, so sehr ich Angle wirklich als Wrestler absolut verehre, weil er einfach ein großer Techniker ist. Also man muss sich jetzt nur mal zuletzt bei Revolution Pro anschauen, wie er gegen Zack Sabre Jr. gekämpft hat. Das war auch ein fantastischer Kampf. Also der kann es auch noch, aber die Frage ist, muss er das noch können? Ne?
Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich mir einen Angle-Kampf angucke aus den letzten Jahren. Der Mann ist halt einfach ein Wrack in gewisser Hinsicht. Und er will ja unbedingt nochmal zur WWE und will deshalb jetzt Entzug machen und alles. Puh, ich weiß nicht, ob er sich das antun soll. Also vielleicht sollte er lieber aufhören.
Ja, ich glaube, eine Managerrolle oder so ist ja halt für ihn gut. Ja. So eine Mentorenrolle, Trainerrolle. Hey, lass ihn doch ins Performance Center gehen. Fänd ich total geil.
Für ja, ihn. Da könnte er auch noch weiterhelfen.
Genau, und für die Talente halt auch. Für ihn wäre es schonender und für die Talente wäre es halt fantastisch, weil der kann denen alles beibringen. Also, das muss man ja mal so ganz klar sagen.
Hier 2017 WrestleMania Match: Hulk Hogan gegen Kurt Angle.
Ah, nee, lass mal. Lass mal. Nee. Aber. Der Bezug zu Kurt Angle und von Brock Lesnar aus ist ja auch ganz klar, weil die beiden haben sich ja im Prinzip in ihrer Karriere auch immer gegenseitig hochgezogen. Das muss man auch mal so sagen. Also, die haben ja bei WWE fantastische Matches gegeneinander abgeliefert. Ich habe letztens nochmal diese Brock Lesnar-Doku gesehen. Here Comes the Pain. Das ist eine ganz alte Geschichte, aber da hat auch Angle auch gesagt, dass die beiden halt von dem Spirit, also von dem Geisteszustand und von der Motivation, diesen Sport zu betreiben, halt sehr ähnlich sind und dadurch eben auch umso härter miteinander gearbeitet haben. Dass wenn die beiden im Ring standen, dann war das ja auch immer was Besonderes und dann ging es auch immer sehr, sehr hart zur Sache und ja, ich glaube, so Ringer haben da auch eine ganz eigene Herangehensweise an den Sport selber und eine ganz eigene Härte, die man vielleicht auch gar nicht so mit den Leuten vergleichen kann, die nur Wrestling machen. Also ich hätte mir übrigens, was mein Dreammatch übrigens für Kurt Angle, um das noch ganz kurz so einzuwerfen, gewesen wäre Kurt Angle gegen Daniel Bryan gewesen.
Oh ja.
Das wäre schön gewesen.
Aber Daniel Bryan wäre sowieso Material für viele Dreammatches gewesen.
Daniel Bryan gegen Nakamura, ey, als Schwede, ey, das wäre auch was geworden. Aber wir machen.
Ich hätte auch gern Bryan gegen Lesnar gesehen, aber
Doch, das hätte
Da hätte ich ein Problem damit gehabt, irgendwie den Sieg von Bryan ihm abzunehmen, tatsächlich.
Hätte er wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus.
Ich meine, aber ich hätte es halt ihm echt schwer abgekauft. Weißt du, selbst Dean Ambrose hätte ich so, okay, kann man noch so halbwegs lang, aber ich weiß nicht, so ist hier, wie wenn Kalito oder Sin Cara gegen Brock Lesnar gewinnen würde, würde ich überhaupt nicht glauben.
Ja, weil Daniel Bryan mit Kalito hier.
Nein, ich meine von der Statur her.
das geht doch nicht nur in Statur und beim Wrestling, das wissen wir doch mittlerweile.
Ja, natürlich, aber ja.
Naja, also irgendeiner muss immer die Serie von Lesnar beenden und
Rollins. Ja.
Cena.
Rollins? Boah, Cena, ja, der hat das doch nicht nötig.
Genau, der braucht's nicht.
Der hat's nicht nötig, ja, brauche ich nicht fertig.
Nee, ey, du musst überlegen, du kannst halt mit einem, jetzt sagen wir mal, mit einem WrestleMania-Sieg über Brock Lesnar, kannst du halt einfach jemanden auf die nächste Ebene bringen. Mhm. Da kommen wir aber gleich noch zu, auf die
Zukunft. Kevin Owens.
Ja, ja, pst, das wollte ich doch mir für später aufheben. Mann.
Entschuldigung. Entschuldigung.
Um das mal ganz kurz abzuschließen, Brock Lesnar 2012 wieder zurück zur WWE gekommen, auch nach WrestleMania passenderweise, und dann gleich in eine Fehde mit John Cena, und da hat er dann ja auch den Herrn Cena ja so ein bisschen auseinandergenommen, obwohl er dann ja am Ende verloren hat bei Extreme Rules, was ja viele aufgeregt hat. Aber das war auch ein Kampf, wo Wrestling auf einmal ziemlich echt geworden ist, oder?
Ich habe den Kampf ja ein bisschen gefeiert, muss ich sagen. Das war wieder so eine Zeit, wo man einfach nur satt von Cena war, obwohl er ist wahrscheinlich ein cooler Typ und alles, aber man kennt es ja, man ist einfach satt von diesen Leuten, weil sie immer präsent sind, immer oben auf und man kann es nicht mehr sehen, und dann kommt Lesnar und zerhaut den mal sowas von. Es war kein richtiges Wrestling-Match, es war eher ein Massaker, aber es hat zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen gut getan.
Ja, und es hat vor allem auch dazu beigetragen, Lesnar wirklich so eine Legitimität zu geben. Also von wegen, der ist anders als alles, was WWE hat. Und ich finde, von dieser Fehde und auch von diesem ersten Auftritt zehrt er noch heute, weil auf einmal, wenn Lesnar in die Halle ist, dann verändert sich irgendwas in der Stimmung. Also ich kann es dir nicht genau erklären, aber es ist halt irgendwie, Lesnar ist halt irgendwie echter als alle anderen Wrestler, obwohl das natürlich nicht ist. Aber es ist halt irgendwie, schwebt da halt einfach was mit, wenn er halt eben im Ring steht. Und meine Lieblingsaktion aus dem Kampf, um das mal so ein bisschen ins Botschige zu ziehen, bei diesem Kampf bei Extreme Rules zwischen Lesnar und Cena, war natürlich, als Lesnar ja, Cena stand draußen auf dem Apron und Lesnar wollte ihn, glaube ich, mit so einer Art Superman-Punch erwischen und hat dann Anlauf genommen. Ist dann über eine im Ring stehende Ringtreppe gesprungen und hat Cena erwischt, aber ist gleichzeitig selber halt dabei über das oberste Seil geflogen, was, glaube ich, nicht so geplant war. Und alle Leute haben halt gerufen, you fucked up, und you fucked up. Und er hat einfach nur ins Publikum gelacht, so nach dem Motto, ey, leckt mich doch einfach, weißt du, ich mache hier meinen Scheiß und ihr könnt das finden, wie ihr wollt. Ich mache das einfach so, wie es mir gefällt. Das fand ich schon sehr nice, um es mal so zu sagen. Also ansonsten aber hier...
War das eigentlich dieses Bloody Match?
Also, ja.
Ja, okay, gut. Nur, dass ich es einordnen kann.
Das war gleich der erste oder zweite Schlag hat ja, das war glaube ich ein kurzer Elbow irgendwie an Cenas Kopf, und dann hat es halt gleich geblutet, Lesnar hat hinterher auch geblutet. Mhm. Dann ging es ja im Endeffekt weiter, dann hat ja Lesnar hat ja dann gegen Triple H gefädet über lange Zeit, auch mit dieser gebrochenen Armgeschichte, die ich persönlich ein bisschen doof fand.
Das war ganz furchtbar, die Triple H-Geschichte, auch die Matches waren grausam.
Ja, das hat halt... nicht so ganz gepasst. Was ich ganz lustig fand, dass er, wie gesagt, Lesnar bleibt ja auch so ein bisschen die Special Attraction, und wann immer er halt außerhalb der großen Events auftritt, wird er ja auch entsprechend gehypt. Und dann gab es ja tatsächlich mal ein Aufeinandertreffen zwischen Brock Lesnar und Kofi Kingston, einfach mal so bei dem Japan-Event damals.
Ja, stimmt.
Fand ich ein bisschen witzig.
Hier, was mir noch eingefallen ist, zu dem, was du meintest, wenn Lesnar in die Halle kommt, dass das so ein spezielles, schon eine spezielle Aura um sich herum ist. Ich glaube, das, was bei Lesnar mittlerweile so ist, wenn der in die Halle tritt, die Leute wissen, okay, der Typ hat im Oktagon gekämpft. Ich glaube, wenn er wollte, der könnte halt die komplette Mannschaft einfach auseinandernehmen. Der könnte einfach seinem Gegner, okay, sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, und haut ihm so auf die Schnauze, dass er einfach nur noch ein Häufchen Elend ist. Und so ein bisschen diese Aura der Macht, so ein bisschen, wenn man das so ausdrücken möchte, schwebt so ein bisschen mit dem mit. Und das finde ich eigentlich so, okay, das verleiht ihm Ganze so, okay, hey, ihr wollt mir was, ist mir scheißegal, ich hau euch zu Brei, wenn ihr mir dumm kommt.
Es gab doch auch 2000, wo du gerade hier von echten Kämpfen sprichst, es gab doch 2003, glaube ich, war das, gab es doch den berüchtigten Flight of Hell, oder wie das Ding da hieß. Das war ja eine Europatour, und auf dem Rückflug, glaube ich, zurück in die USA, gab es da diverse Auseinandersetzungen, weil sich die Leute alle besoffen haben, bis zum geht nicht mehr. Das führte unter anderem dazu, dass wohl Ric Flair Stewardessen angegraben hat und sich Kurt Hennig, also ein betrunkener Kurt Hennig und ein betrunkener Brock Lesnar, im Flugzeug einen Amateur-Wrestling-Ringkampf geliefert haben.
Gott.
Ja, es war wohl ganz übel. Daraus sind auch Kurt Hennig dann auch irgendwann bald gefeuert worden. Und wir wissen leider, wohin es dann mit Kurt Hennig gegangen ist.
Gab es da nicht auch einen Kampf mit Vince noch am Flughafen?
Ja, der war auch noch mit da drin. Ja, der war auch noch mit dabei und wurde gepiesackt und keine Ahnung was. Es war schlimme Zeit und das war auch irgendwie eine merkwürdige Zeit. Und da hat dann WWE auch festgestellt, dass man gerade seinen Athleten auch so ein bisschen mehr einen Riegel vorschieben muss, damit die nicht komplett aus dem Ruder laufen im Prinzip hin und wieder mal. Das ist ja heutzutage, ist es ja eher seltener, dass WWE-Athleten sich da zudröhnen und das so öffentlich machen. Ja, der nächste große Moment von Lesnar war natürlich eigentlich das Brechen der Streak, wenn man es mal so sieht. Ich meine, er war
Was ich noch sagen wollte, dieses erste Jahr Lesnar fand ich eigentlich gar nicht so überragend. Ich meine, der Typ hat eine Präsenz, du kaufst ihm alles ab. Und er ist sicherlich ein Draw, aber seine Matches, ich weiß nicht. Aber als er dann diesen Vertrag verlängert hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl bekommen, er hat mehr Bock drauf. Auf einmal kamen auch vernünftige Matches zustande.
Ja.
Und gerade das Triple Threat beim Rumble, ich glaube gegen Cena und Rollins war es,
ja,
was absolut fantastisch war und wo du ihm auch angemerkt hast, was er für einen Bock einfach drauf hatte.
Genau, das kam mir dann danach. Also im Prinzip war ja, das war ja, Lesnar hat bei WrestleMania 30 die Streak gebrochen vom Undertaker. Und infolgedessen hat er dann ja, glaube ich, beim SummerSlam, glaube ich, einen Titel gewonnen. Und hat den dann ja auch bis WrestleMania gehalten.
Ja.
Ja.
Da sind auf jeden Fall klasse Matches bei rausgekommen. Also klar, Lesnar muss halt Bock auf seinen Gegner haben, glaube ich, und muss einfach auch Bock auf den Event selber haben. Aber Royal Rumble ist das echt das ideale Beispiel dafür. Also, da hat auch die Chemie gepasst zwischen den dreien. Und es war einfach ein unglaublicher Kampf, gerade zum Start des Jahres, der da dann auch so ein bisschen diesen Rhythmus vorgegeben hat, dann für WrestleMania 31, wo er dann Rollins endgültig den Champion-Titel sich auch geholt hat und absolut dann ja im Prinzip auch aufgeblüht ist als Einzelwrestler, sozusagen.
Was ist denn eigentlich euer Lieblingsmatch von Lesnar?
Gegen Rocky beim SummerSlam, wo er zum ersten Mal Champion wurde.
Ich würde, glaube ich, gegen Angle sagen, WrestleMania 19. Und es gibt auch noch ein ziemlich fantastisches Ironman-Match zwischen Lesnar und Angle, was irgendwie...
Ja, von SmackDown.
Genau, von SmackDown. Was nur bei SmackDown gelaufen ist. Ich meine, das war auch nicht, war auch keine Stunde, sondern 30 Minuten nur. Aber auch das war absolut herausragend. Und vielleicht, was man auch mal erwähnen sollte, wären vielleicht auch die Matches, die sich Lesnar mit The Big Show geliefert hat. Also Big Show war halt auch eine ganz wichtige Komponente in der Karriere von Lesnar, weil ja Big Show auch bereit war, unglaubliche Dinger für Lesnar zu nehmen. Also der hat sich ja werfen lassen bis zum Gehtnichtmehr. Also sei es jetzt mit Belly-to-Belly, Overhead-Belly-to-Belly, F5 hat er ja jetzt vor einem Jahr noch eingesteckt. Das macht er auch nicht für jeden, sagen wir es mal so, der gute Herr White. Und das war halt auch echt schon auch ein wichtiger Faktor, um auch diese Kraft und diese unbändige Aggression, die halt eben in Lesnar steckte, so ein bisschen herauszukitzeln eigentlich und herauszustellen vor allem.
Aber die Matches gegen Undertaker bei seinem ersten Run waren hervorragend. Das Hell in a Cell ist glaube ich, mein Lieblings-Hell in a Cell-Match tatsächlich.
Nicht das
das erste, okay, wo Undertaker diesen gebrochenen Arm in Anführungszeichen hatte.
Genau, ja. Das habe ich mir letztens auch nochmal angeschaut. Da hat dann im Vorfeld hat Lesnar den Undertaker mit einer Gasflasche attackiert und hat ihm die Hand gebrochen und hat seine Frau bedroht damals und all so Kram. Also das war eine gute Zeit damals, sagen wir es mal so. Natürlich auch, weil du im Prinzip durch diesen schnellen Aufstieg von Lesnar eben auch frische Kampfpaarung auf einmal hattest. Das ist ja immer das, was über viele Jahre auch gefehlt hat, und das hat halt dann eben damals dann eben relativ gut funktioniert. Ne? Jetzt aus der heutigen Zeit muss man natürlich mal sagen, jetzt steht der SummerSlam an, und ja, wen würdet ihr euch denn da als Gegner wünschen? Wir haben es ja gerade kurz angerissen. Flo, dein Wunschgegner für Brock Lesnar?
Aktuell? Also, ja, wie schon gemeint, ich sehe halt ziemlich von der Chemie her, könnte eigentlich ganz gut Kevin Owens passen. Finde ich eigentlich, das sind beide eigentlich so vom Typo her, könnten eigentlich ziemlich cool werden. Aber ich fände es cool, wenn er gegen Rollins kämpfen würde. Wie auch immer. Vielleicht als Champion oder sowas.
Okay. Chris?
Puh, schwer. Also, ich stimme Flo zu gegen Owens. Wäre wahrscheinlich ein geiles Match, aber ich habe keine Lust, schon wieder Owens verlieren zu sehen. Rollins wäre natürlich cool, da ist ja auch immer noch eine Rechnung offen. Aber ich würde beinahe hoffen, Dean Ambrose, Rückmatch und dann nochmal eine No-DQ-Klausel oder so, dass wir dann vielleicht das Match bekommen, was das bei WrestleMania hätte werden sollen.
Ja, das wäre zumindest mal auf so einer großen Bühne wie dem SummerSlam, wäre das ja, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber wenn selbst der Fanbros Florian Merz aufstöhnt, wenn du sagst, es
Ja,
wäre ein Rematch, dann ist doch da schon etwas falsch, oder?
ey, tut mir leid, wenn ich, wenn ich jetzt hier diesen Ausdruck von mir gegeben habe, aber ganz ehrlich, dieses letzte Match, wo Lesnar gegen Ambrose hatte, dieses, was war das denn, dieses Extreme Match oder mit
No Rules,
Extreme
ja,
Rules, ja,
Lucha.
genau, ey, das war ja. Also, das war für mich tatsächlich eines der schwächsten Matches, die ich von Ambrose jemals gesehen habe. Also, geht gar nicht. Das ging gar nicht.
Er
Weil
hat halt.
bei der WWE, sorry, wenn ich bei der WWE ist halt das Problem, dass du halt einfach nicht einfach mal diese Charaktere loslassen kannst, also let loose. Wenn jetzt zum Beispiel John Moxley, also wenn du wirklich John Moxley da antreten lassen würdest und ihr dürfte halt einfach machen, was er wollte, dann würde Lesnar auseinandernehmen, sag ich mal so. Dann würde der den Typen einfach hardcore zu Brei machen, während halt Lesnar ihn kaputt macht. Also das wird wahrscheinlich ein Match sein, bei dem Bleeding nicht mal notwendig wäre. Aber so. Nee, tut mir leid. Ambrose, Ambrose ist für mich der Batman des Wrestlings, aber nee.
Der
Ja,
Batman oder der Batman?
Der Batman.
Wieder von Gotham?
Ja.
Ich dachte wie Johnny B. Bad. Naja, gut.
Nein.
Das Problem am Ambrose-Lesnar-Match war halt einfach, dass es zu wenig Zeit hatte, das Ding. Das hatte gerade seine Anfangsphase hinter sich und dann war es zu Ende. Und da fehlte einfach noch der Mittelteil und der Schluss und alles. Wäre da noch was gefolgt und hätten sie auch wirklich die Story erzählt, die sie eigentlich wohl vorhatten zu erzählen, wäre das, glaube ich, kein schlechtes Match geworden. Nur so hat man den, was hatten sie, 10 Minuten, 12
12,
Minuten
irgendwie
oder
sowas,
was? Das
naja.
war halt viel zu wenig. Wenn die ein 30-Minuten-Match bekommen, dann haut das auch hin. Bin ich
Ich
fest
weiß
von
nicht, ob das
überzeugt.
30 Minuten lang geht. Ich glaube, 30 Minuten ist, glaube ich, schon zu lang. Ich glaube, 20 wären gut gewesen. Das ging. Also, ich gehe da so ein bisschen mit Flo einher. Ich glaube, man hätte die von alleine lassen sollen. So, also, man hätte da einfach denen mehr Freiheiten geben sollen. Mehr Zeit natürlich auch, absolut. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die beiden sich zurückhalten. Und das war das Problem. Also, wenn du da als Zuschauer das Gefühl hast, so, na, die würden gerne mehr, aber die dürfen halt nicht. Ja, und das war das Problem in meinen Augen von dem Kampf, mal abgesehen davon, dass es halt eben auch zu dominant durch Lesnar geführt war. Und da ist wiederum auch die Frage, ist vielleicht Lesnar auch jemand, der keinen Bock auf Ambrose Steel hat? Vielleicht passen die beiden auch nicht so perfekt zusammen von der Art her?
Sehe
Stelle ich
ich
mal so in den Raum.
tatsächlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ambrose ist eher so dieser anarchistische Kampftyp und Lesnar ist ein sehr disziplinierter Kämpfer, wenn man das so sagen möchte. Das hat er ja gelernt beim MMA. Das merkt man einfach deutlich an. Der Typ weiß, was er tun muss oder zu tun hat. Und Ambrose ist einfach halt gemäß seiner Rolle einfach völlig schnurzpieps, egal was er eigentlich gerade macht. Hauptsache, er kriegt irgendwie seinen Gegner platt gemacht. Und ich glaube, dass da sich Lesnar echt dran stören könnte.
Ja, ist halt auch die Frage. Mein Problem bei Ambrose ist ja auch immer so aktuell oder vor allem aktuell ist es eigentlich so, dass mir seine Offense halt eben nicht gefällt und da, weil die halt in meinen Augen ein bisschen zu lasch wirkt. Und da kollidiert das ja im Prinzip ein bisschen mit der Art, wie Lesnar sich präsentiert. Also ich finde,
Ja.
dass die Offense von Ambrose problematisch ist gegen einen so massiven Gegner oder einen so aufgebauten Gegner wie Lesnar.
Ja, aber gut, wenn du da wieder ein No-DQ-Match hast, dann kannst du ihnen ja ein bisschen was anderes zeigen lassen.
Ja, da
Ich
sind wir
glaube,
dann wieder beim von der Leine lassen, weißt du?
ja, genau, das muss halt dann sein. Also wirklich 20, 25, 30 Minuten und dann sollen sie auch ein bisschen was zeigen können. Ich glaube, die waren irgendwie überfordert damit, innerhalb dieser kurzen Zeit so ein Match auf die Beine zu stellen bei WrestleMania. Halten sich ja Gerüchte, dass das kurz vor Showstart noch gekürzt wurde und alles. Deshalb, naja. Bei Ambrose finde ich eher das Problem, dass er viel zu lange nicht als Main-Eventer dargestellt wurde. Es hat immer dieser letzte Schritt gefehlt, der ihn zu diesem Status verholfen hätte. Und dann auf einmal ist er jetzt Champion. Und ich glaube, das würde ihm enorm helfen, wenn sie jetzt dieses Match hätten. Und da darf er derjenige sein, der Brock Lesnar mit allen Mitteln der Kunst irgendwie vertrimmt. und dann zwar total am Ende, aber doch der Sieger ist.
Ja, also ich sehe auch als potenziellen SummerSlam-Gegner sehe ich halt auch Kevin Owens, ist glaube ich die eindeutige Wahl. Ich fände auch sowas wie Cesaro mal als Versuch cool.
Das könnte geil werden, ja.
Ich glaube, da ist aber das Problem, dass halt Cesaro aktuell nicht aufgebaut genug ist, als dass das funktioniert, weil das wirkt dann nicht, wenn du gerade noch gegen Rusev verlierst, kannst du halt nicht gegen Lesnar antreten. Gleichzeitig sehe ich zum Beispiel auch jemanden wie Rusev, fände ich ein geiler Kampf, das wäre ein geiler Big-Man-Kampf zwischen Rusev und Lesnar, könnte auch spannend werden, aber auch da sehe ich wiederum Rusev noch nicht aufgebaut genug, weil dann wird es halt zu langweilig.
Da fehlt Rusev wieder die Glaubwürdigkeit, die er eigentlich mal hatte, die aber durch die League of Nations und Dolph Ziggler, Lana Bullshit vollkommen zerstört wurde.
Genau, das ist das Problem. Das hätte halt auch was Schönes werden können. Ich sehe aber auch jetzt Lesnar ehrlich gesagt nicht in einem ganz großen Match beim SummerSlam, einfach auch bedingt durch den UFC-Auftritt und diese Unwägbarkeit, die dadurch in den Ring kommt. Das Problem ist ja, was ist, wenn Lesnar jetzt verliert? Wenn er verliert, dann muss er automatisch beim SummerSlam gewinnen, eigentlich, weil ansonsten ist das ja komplett zerstört. Also wenn er dann hat er zwei miteinander verloren, batz, dann im Prinzip macht das die ganze Sache schon so ein bisschen vorhersehbar. Deshalb würde ich eher einen, naja, sagen wir mal, einen soliden Mitkader da ins Rennen werfen, dem es halt vielleicht auch nicht unbedingt schadet, wenn er gegen Lesnar antritt. Insofern wäre jemand wie Owens, der ja dann wahrscheinlich aus seiner Fehde mit Sami Zayn raus ist, wäre da gar kein schlechter Kandidat. Na, also, oder ein Sami Zayn, der halt quasi da sagt, ich habe nichts mehr zu verlieren.
Ja, man sollte bei Owens halt aufpassen, dass man ihn nicht zu oft verlieren lässt, dass er immer mehr sich in der Midcard positioniert. Das ist halt jemand, den man eigentlich weiter oben positionieren muss, wenn der Spot gerade frei ist.
Ja.
Und wenn man da jetzt ja nicht aufpasst, dann hat man hinterher sowas wie bei Ambrose auch eine ganze Zeit vorher war, dass man einfach davon ausgeht, der Typ ist Midcard und den nicht oben annimmt in diesen Regionen. Puh, ja.
Ganz
schwer.
Ja, ich fand ganz interessant, fand ich eine von den Fragen, die dabei im Interview gestellt worden sind, nämlich was ist denn, wenn Brock Lesnar K.O. geschlagen wird? Weil normalerweise gibt es ja dann so eine No-Compete-Klausel, dass die quasi dann für so und so viele Tage nicht mehr in den Ring steigen dürfen. Setzt sich WWE darüber dann hinweg oder wie macht man das? Das wäre halt auch mal so ganz interessant zu erfahren. Aber ich glaube, dass WWE da einfach seinen Stiefel durchziehen wird und sagen wird, hier, der wird beim SummerSlam antreten, egal was passiert.
Ja, aber ist es nicht irgendwie so, dass es die gleiche Behörde ist, die Wrestler zum Kampf freigibt und auch die MMA-Fighter da?
Das kann sein, ja.
Ist das irgendwas hatte ich gelesen nämlich. Und wenn er K.O. geschlagen wird und es da dann diese No-Compete-Klausel gibt, dann ja, wird schwer, ne?
Ja gut, in ein paar Tagen sind wir einfach schlauer, würde ich sagen.
Ja, nächste Woche geht das dann, das Kapitel Lesnar in die nächste Runde im Prinzip. Ja, aber da sind wir ja im Prinzip auch schon beim tagesaktuellen Geschehen angekommen und können diese Geschichte einfach beschließen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass uns Brock Lesnar noch einige Male irgendwie über den Weg laufen wird hier beim Podcast. Und auch da wird interessant sein, was macht man mit ihm beim Draft? Ne? Also
stimmt, da habe ich hier gar nicht drüber nachgedacht.
Ist er jemand, der einfach dazwischen hin und her springen kann, wie es ihm gefällt? Oder ist er fest zu einer Brand zugeordnet dann?
Lustig wäre es ja, wenn sie ihn nicht irgendwie zuordnen würden, dann würdest du irgendwie so an seine Anfangszeit erinnern. Da ist er ja unabhängig gewesen vom Brand und einfach gekommen und gegangen, wie er lustig war und hat einfach die Leute verkloppt.
Ja, wie würdest du das machen, Chris?
Das ist verdammt schwer, was man mit diesen Part-Timern dann macht. Aber ich glaube, da er eben dieser Riesen-Draw ist, was er hoffentlich auch immer noch ist nach dem Kampf nächste Woche, sehe ich ihn eher bei Raw. Da werden auch weiterhin die größeren Stars sein.
Ja, das ist die konservative Methode, sag ich mal.
Ja.
Na, ich würde es auch so machen, wie Flo das gerade angerissen hat. Ich würde ihn einfach gar keiner Brand zuordnen und sagen, hier, der tritt einfach da auf, wo er gerade Bock drauf hat und wo er seine besten Gegner findet.
Ich fände es auch cool, aber das traue ich der WWE nicht zu.
Das ist viel zu progressiv.
Ja, aber es passt doch genau zu dem, was jetzt auch Paul Heyman gesagt hat, weißt du? Er hatte gesagt, hier, Brock Lesnar ist an athlete driven by competition. Das heißt, der will den Wettbewerb haben. Und den Wettbewerb kriegt er eben nicht nur bei einer Brand, sondern so bei zwei oder von mir aus auch noch dazu beim MMA. Also das würde doch eigentlich perfekt zu dem Gimmick passen, zu sagen, hier, der hat einen Freifahrtschein und wenn der gegen Owens bei SmackDown kämpfen will, dann soll er da hingehen. Wenn er gegen Reigns bei Raw kämpfen will, soll er da hingehen. Und von mir aus, wenn er gegen, weiß ich nicht, Nakamura bei NXT kämpfen will, soll er auch da hingehen.
Ja, ich fände das auch cool und passend, aber wie gesagt, ich traue es der WWE einfach nicht zu, dass sie da dann wirklich mal sowas durchziehen.
Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, wir werden noch einige Male über Brock Lesnar reden und damit sage ich einfach mal für heute danke, dass ihr beide hier wart und ein bisschen euer Lesnar-Wissen mit uns geteilt habt.
Sehr
Gerne.
gerne.
Und ich bedanke mich natürlich dann auch gleichzeitig bei unseren Zuhörern. Schaut bei uns auf Facebook vorbei, da sind wir mit Headlock vertreten, haben jetzt auch wieder regelmäßiger ein paar kleinere Inhalte. Es geht natürlich dann jetzt auch schon dann nächste Woche mit großen Schritten auf den Draft zu und da haben wir einige sehr große, naja, Special-Podcasts, nennen wir es mal so, geplant, wo dann auch ein bisschen der Headlock-Draft hier durchgeführt wird. Da wird auf jeden Fall einiges noch kommen, bleibt uns einfach treu, drückt von mir aus gerne auf den Abo-Button und hört uns zu, wenn ihr Spaß am Podcast habt. Ja, verabschiede mich für heute und man hört sich dann hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann, ciao.
Bis bald.